Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Jessica Sturmberg. Guten Abend. Die Bayern sind wieder oben. Dortmund leckt die Wunden nach dem Spiel, nach diesem Spitzenspiel gestern Abend. Und heute geht es schon wieder weiter mit Duellen, die den Kampf um die Europacup-Plätze und den Abstiegskampf abbilden. Der Blick auf den 28. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga hier gleich ausführlich. Und wir schauen auch auf den DFB mit der Fragestellung, was muss eigentlich die Ethikkommission, die kommende Woche zusammenkommt, in Angriff nehmen. Im Eishockey laufen die Halbfinalserien im Kampf um die deutsche Meisterschaft und die deutsche Frauennationalmannschaft ist in Finnland, wo derzeit die Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Wir fragen mit welchen Chancen, das fragen wir den Bundestrainer. Dann schauen wir auf die Europaspiele in Minsk. Nach Aserbaidschan werden diese wieder in einem autoritären Land stattfinden in diesem Sommer. Was das für Spiele sein werden und was das für die Weißrussen bedeutet, darauf blicken wir. Spitzenathleten müssen einen hohen Aufwand betreiben für den Anti-Doping-Kampf, für die ständige Erreichbarkeit zwecks unangekündigter Kontrollen. Der Ertrag ist aber fragwürdig. Geht das auch anders? Das haben Wissenschaftler zusammen mit Athleten diese Woche diskutiert und wir erzählen, was dabei herausgekommen ist. Das alles und was die Sportwelt sonst noch bewegt in den kommenden 50 Minuten. Im Abendspiel und dieser letzten Partie dieses 28. Spieltages stehen sich aktuell Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gegenüber. Gladbach führt seit der 49. Minute mit 1:0. Florian Neuhaus war der Torschütze, aber ich glaube, da war auch noch ein Bremer am Ball, kurz bevor der ins Netz ging. Jetzt schauen wir erstmal auf das Nachmittagsspiel zwischen dem FC Augsburg und 1899 Hoffenheim. Im Pokal war Augsburg diese Woche so nah dran, am Einzug ins Halbfinale zwang den Tabellendritten RB Leipzig in die Verlängerung, kurz bevor es dann zum Elfmeterschießen gekommen wäre. Dann das Handspiel im Strafraum und der verwandelte Elfmeter. Also was nimmt so ein Team, das ja auch noch um den Klassenerhalt kämpfen muss, daraus mit im Heimspiel gegen ein ausgeruhtes Team von 1899 Hoffenheim? Philipp Eger.
Die Augsburger Fußballwoche zum Vergessen. Erst im Pokal gut gespielt und bitter verloren, jetzt gegen Hoffenheim schlecht gespielt und eine Packung kassiert. Das 0:4 auch für Trainer Manuel Baum in dieser Höhe in Ordnung.
Wir waren im Kopf nicht so präsent. Das hat man, finde ich, am Spiel mit Ball gesehen, dass wir im Vergleich zu sonst relativ viele Fehlpässe gespielt haben. Und auch im Pressing waren wir nicht so aggressiv und intensiv dran. Insofern am Ende des Tages eine verdiente Niederlage.
Der frühe Rückstand nach einem Abstauber von Kramaric. Hoffenheim hätte schon vor der Pause höher führen können, führen müssen. Doch es rächte sich nicht. Denn Ishak Belfodil drehte im zweiten Durchgang so richtig auf. Hattrick mit Allround-Charakter. Per Kopf, mit dem rechten Außenriss, mit der linken Innenseite. 3 Tore, die Hoffenheim ganz nahe an die Europa-League-Plätze bringen. Mittelfeldregisseur Kerim Demir bei.
Weltklasse. Ich glaube, wir haben es in den letzten 3 Spielen eine überragende Ausgangsposition wieder erspielt. Und ich bin froh, dass wir jetzt voll dabei sind.
Punktemäßig bleibt es spannend an der Spitze der ersten Fußball-Bundesliga. Die Bayern mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund. Aber was ziehen wir aus diesem Spitzenspiel am Abend, dass die Bayern so klar mit 5:0 gewonnen haben, ja dominiert haben? Ist das sportlich schon die Vorentscheidung, auch wenn im Restprogramm der Bayern vor allem am Ende ja noch Leipzig und Frankfurt lauern, die Mannschaften, die gerade einen Lauf haben? Jedenfalls gehen die Bayern gestärkt aus diesem Spiel. Nationalspieler Joshua Kimmich.
Jeder einzelne von uns möchte Deutscher Meister werden und heute war die perfekte Gelegenheit, das zu zeigen, dass wir das wollen und dass wir die Qualität dafür haben.
Und am Nachmittag, oder besser gesagt am frühen Abend, ist der DFB-Pokal ausgelost worden, das Halbfinale. Und da kommt es zu den beiden Partien Werder Bremen gegen den FC Bayern München und HSV gegen RB Leipzig. In Liga 2 hat sich der erste FC Köln an der Spitze inzwischen ein ganz gutes Polster herausgespielt und nimmt Kurs auf Liga 1. Damit würde also der direkte Aufstieg gelingen gegen den ersten FC Heidenheim, der ja im Pokal so, naja, gut gespielt hat und dann doch verloren hat gegen die Bayern, gelang den Kölnern wiederum ein Auswärtssieg. Detlef Lindner.
Ruhig, mit Übersicht, ballsicher und im richtigen Moment auch noch die Tore gemacht. Der 1. FC Köln hat die Hürde Heidenheim letztendlich souverän gemeistert. Das lag auch daran, dass Drexlers Kopfballtreffer zum 1:0 schon sehr früh und dazu noch in die Anfangsoffensive des FC Heidenheim hineinfiel. Köln wurde mit zunehmender Spieldauer immer spielbestimmender. Das 2:0 durch Cordobas Kopfball aus 5 Metern kurz vor der Pause war dann auch keine Überraschung mehr. Weitere Chancen blieben ungenutzt. Der FC verwaltete dieses Ergebnis, gewinnt zum 6. Mal in Folge und hat nun unter der Woche das Nachholspiel gegen Duisburg vor der Brust.
Auf Rang 3 in der Tabelle, auf dem Relegationsaufstiegsrang, also der erste FC Union Berlin, der spielte heute gegen Dynamo Dresden. Philipp Weißkirch.
Dieser Punkt ist zu wenig. Union-Trainer Urs Fischer war mit dem Unentschieden bei den Dresdnern, die noch gegen den Abstieg kämpfen, nicht zufrieden. Viele, viele Chancen hat sich sein Team zwar erspielen, aber keine davon nutzen können. Am Ende fehlte es an Entschlossenheit und Durchschlagskraft. Dabei hatte der sonnige Nachmittag vor fast 31.000 Zuschauern sehr gut angefangen. Schon nach 2 Minuten hätte Joshua Mees mit seinem Schuss die Führung für die Berliner besorgen können. Von Dynamo kam wenig. Die Gastgeber überzeugten zwar kämpferisch, waren allerdings offensiv zu harmlos. Union ist jetzt seit 3 Spielen ohne Sieg, bleibt aber weiter auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Nächster Gegner am nächsten Spieltag, Jan Regensburg.
Und außerdem gewann Greuther Fürth gegen SV Darmstadt 98 mit 2:1. Im Eishockey war heute Spieltag 3 in den beiden Halbfinalserien im Kampf um die deutsche Meisterschaft, in der sich die Mannschaft für die Finalserie qualifiziert, die zuerst 4 Siege vorweisen kann. Zwischen Titelverteidiger EHC München und Augsburg Panther bleibt es dabei hochspannend. Taufik Khalil.
Auch im dritten Spiel geht es wieder über mehr als die volle Spielzeit. Erst in der dritten Verlängerung, also in der dritten Overtime, erlöst Braden Lamb die Augsburger mit seinem Treffer zum 2:1-Sieg hier in München. Das 1:0 für Augsburg nach 11 Minuten durch Agnel. Der Ausgleich durch John Mitchell für die Münchner 1:1 nach 33 Minuten. Beide Tore jeweils in Überzahl. Dann passierte lange nichts, bis Braden Lamb eben Augsburg in der Serie mit 2:1 in Führung geschossen hat. Am Mittwoch steht nun das 4. Spiel in Augsburg an. Die Augsburger haben jetzt einen deutlichen Vorteil.
Und das Spiel zwischen Adler Mannheim und den Kölner Haien, das wurde erst um 17 Uhr angepfiffen, ist zwar gerade zu Ende, der Spielbericht liegt uns aber noch nicht vor, kann Ihnen aber das Ergebnis vermelden. Die Adler haben mit 4:0 gegen die Kölner Haie gewonnen. Und das heißt dann, die Kölner liegen in der Serie damit schon 0:3 zurück. Soweit also das aktuelle Geschehen im Kampf um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Im finnländischen Espoo wird derzeit die Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die deutsche Mannschaft ist gut ins Turnier gestartet, mit einem 2:1-Sieg gegen Schweden nach Penaltyschießen und gestern Abend an einem 3:2-Sieg gegen Japan. Heute Nachmittag habe ich mit dem Bundestrainer Christian Kühners telefoniert, der sein Amt zu Beginn des Jahres angetreten hat, und ihn gefragt, wie eng diese Partien aus seiner Sicht waren.
Ja, beide Spiele waren sehr eng, also bis zur letzten Sekunde hart umkämpft und beide Spiele mit einem glücklichen Ende für uns, aber auch teilweise verdient, weil sie das die Mädels erarbeitet haben. Und es sind 2 Gegner, die sind in der Weltrangliste vor uns und ich glaube, darum ist es umso wichtiger, solche Spiele auch zu gewinnen.
Jetzt wartet als nächster Gegner Frankreich. Was erwarten Sie denn da? Ist das ein schwieriger Gegner?
Es ist eine sehr kampfstarke Mannschaft. Wir haben unser einziges Vorbereitungsspiel auf die WM 2:0 gegen Frankreich verloren und es ist wirklich ein sehr kampfstarker Gegner und da müssen wir alles in die Waagschale werfen, um da zu punkten.
Herr Kühners, lassen Sie uns mal über den Modus sprechen. Der ist ja für Außenstehende etwas schwierig zu verstehen. Wir haben eine Gruppe A und wir haben eine Gruppe B. Und wir haben jeweils 5 Länder, die in den Gruppen sind. Aber aus der Gruppe A werden auf jeden Fall alle 5 Gegner weiterkommen, während aus der Gruppe B nur 3 weiterkommen. Also es ist ein abgestuftes System. Ist das ein sinnvolles System und warum ist das so?
Ja, ob es sinnvoll ist oder nicht, das ist nicht meine Entscheidung. Es ist so, dass einfach die erste Gruppe sind die 5 Erste in der Weltrangliste und die anderen haben die Plätze 6 bis 10. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen dem geschuldet ist, dass einfach Kanada und USA, Platz 1 und 2 in der Welt, einfach zu übermächtig sind in ihren eigenen Augen für Platz 10 oder 9 und dann würden zu hohe Ergebnisse rauskommen. Das ist das System. Ich finde jetzt ein bisschen komisch, dass halt von uns, von der Gruppe 2 eben oder Gruppe B, die beiden letzten absteigen und nicht nur einer und von unten wieder 2 raufkommen. Das würde ich ein bisschen anders regeln. Aber das ist der Modus, so muss man ihn spielen, so bekommt man ihn vorgesetzt und dann, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ja, das ist nicht meine Entscheidung.
Aber auf jeden Fall heißt das für Sie, Sie müssen unter die ersten 3 kommen, ansonsten steigen Sie in der Weltgruppe ab. Und wenn Sie dann unter die ersten 3 kommen, dann sind Sie auch direkt im Turniermodus weiter. Jetzt sind Sie momentan 2. Platzierter. Wie realistisch ist das, dass Sie unter die ersten 3 kommen?
Ja, das kann ich Ihnen morgen noch im Spiel beantworten. Weil ganz einfach, wir haben es in der eigenen Hand. Wenn wir morgen das Spiel gewinnen, sind wir sicher unter den ersten 3 und dann sind wir im Viertelfinale und auch nächstes Jahr in der Topgruppe, unter den Top 10. Aber das ist immer noch ein hartes Stück Arbeit. Wir haben 2 Spiele und von den 2 Spielen müssen wir 1 gewinnen, dann sind wir sicher unter den ersten 3.
Danach wartet der Gegner Tschechien. Wie würden Sie den denn einschätzen? Also im Männer-Eishockey weiß man, das ist eine Macht. Ist das im freien Eishockey auch so?
Ja, ich glaube, dass in den letzten Jahren die Tschechen sehr viel auch im Frauen-Eishockey unternommen haben. Sie haben sich sehr gut entwickelt, sind spielstark, technisch sehr versiert. Also sie kommen den Männern immer näher, wenn man es mal vergleichen will. Aber sie sind auf alle Fälle technisch sehr gut, spielstark. Bis jetzt überzeugen sie ja in allen Spielen, wo sie gespielt haben, und auch ein sehr, sehr schwerer Gegner.
Wenn Sie den deutschen Frauen-Eishockey mal per se betrachten, wo steht er in der Welt und von welcher Basis können Sie Ihre Nationalmannschaft auswählen?
Also ich sage, in der Welt stehen wir jetzt genau da, wo wir hingehören, so zwischen 6 und 10. Das ist unser Bereich im Moment und es ist mit Sicherheit die Chance nach oben, aber es ist auch die Chance ganz schnell nach unten, dass es geht. Und wenn ich es vergleiche mit anderen Nationen, ich glaube, da haben wir teilweise ja verlorenen Posten. Wir haben Gegner, da spielen Profis und wie jetzt Kanada, USA, Finnland, das sind Profispielerinnen und bei uns, wir haben ein paar Sportsoldatinnen und der Rest ist berufstätig oder studiert. Also ich habe Spielerinnen, die haben eine 40 Stunden Arbeitswoche. Das ist, glaube ich, kein Vergleich mit irgendeinem Weltniveau. Für das sind wir sehr gut, aber es ist sehr viel Luft nach oben in allen Bereichen. Daran arbeite ich und dafür bin ich auch angetreten, diesen Job auszufüllen.
Das heißt, was möchten Sie gerne ändern?
Ich will einfach das Frauen-Eishockey ein bisschen nach vorne bringen, ein bisschen professioneller gestalten, attraktiver auch für die Spielerinnen machen, dass es auch einen Grund gibt, diesen Weg einzuschlagen, weil wir verlieren auch viele Spielerinnen, die wo 18 oder 19 werden und hören auf und eben auch verjüngen Nationalmannschaft, junge Spielerinnen einbauen, dass man ihnen auch eine Perspektive und ein Ziel gibt und das ganze System ein bisschen professioneller machen. Also wie man trainiert, was man trainiert, Spielvergaben, Spielstrukturen, einfach da in einen Bereich kommen, wo wir uns halt auch den Männern annähern ein bisschen. Und das ist mein vorrangiges Ziel und daran arbeite ich jeden Tag seit 1. Januar.
Bekommen Sie denn da genug Unterstützung seitens des Verbandes oder würden Sie sich da noch mehr wünschen? Weil die Aufmerksamkeit geht doch hauptsächlich den Männern. Also nur bei den Olympischen Spielen sind doch die Frauen auch stärker im Fokus.
Also ich muss sagen, von Verbandseite ist die Unterstützung hervorragend. Es wird alles getan intern, was sie tun können und die helfen uns auch, egal was es ist. Und da muss ich sagen, das ist sehr, sehr gut. Wir haben uns auch außenrum im Staff jetzt professioneller aufgestellt, also mit mehr Personen und das ist auch wichtig. Und vom Verband kommt Top-Hilfe und da kann man nicht klagen. Das ist wirklich sehr gut. Ich glaube, man bräuchte mehr Aufmerksamkeit allgemein im deutschen Eishockey für die Frauen. Also das hat nichts mit dem Verband zu tun, sondern einfach die Vereine, wo arbeiten und da, wo Mädchen in den Vereinen sind, das halt etwas mehr fördern. Und das, glaube ich, würde uns mehr helfen.
Steht der deutsche Eishockey da international nach? Die Weltmeisterschaft wird ja gerade in Finnland ausgetragen. Wie ist denn da die Aufmerksamkeit? Sind die Hallen voll bei den Spielen? Werden sie da im Fernsehen medial gut präsentiert?
Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Es war gestern, wir haben abends gespielt um 18 Uhr. Um 12.30 Uhr war Schweden gegen Tschechien. Es war um 12.30 Uhr live im schwedischen Fernsehen, im ersten oder zweiten Kanal mit Expertinnen. Da wurden Sachen analysiert, wie bei uns der Fußball. Und das ist schwedisches Frauen-Eishockey. Und um 16 Uhr hat Finnland gespielt. Die Halle war voll, also ausverkauft. Und das Spiel war auch im ersten finnischen Fernsehen. Und genauso mit Experten, mit allem, wie es bei uns eigentlich halt nur im Fußball gang und gäbe ist. Und das ist eigentlich das beste Beispiel. Daran kann man es ja sehen, weil Schweden ist in der Weltrangliste einen oder zwei Plätze vor uns und die haben wir zum Beispiel geschlagen. Aber bei denen kommt das Spiel live im Fernsehen mit Experten und bei uns nimmt eigentlich fast keiner Notiz davon. Und das ist eigentlich ein großer Unterschied auch.
Sagt Frauen-Eishockey-Bundestrainer Christian Künast. Mit seinen Eindrücken und Einschätzungen von der WM in Finnland haben wir gesprochen. Und damit jetzt zum Handball und dem Pokalfinale in Hamburg. Zum Ende der Saison hört der isländische Trainer Alfred Gíslason beim Rekordmeister THW Kiel auf. Heute konnte ihm sein Team schon das erste große Abschiedsgeschenk im Finale gegen den SC Magdeburg machen. Thomas Kos.
Zum 11. Mal in der Clubgeschichte hat der THW Kiel den deutschen Handballpokal gewonnen. Im Finale von Hamburg vor den über 13.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena setzte sich der Rekordpokalsieger gegen den SC Magdeburg verdient mit 28-24 durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte setzten sich die Kieler in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit entscheidend ab. Dank einer starken Abwehrleistung und dank eines überragenden Torhüters dahinter Niklas Landin, der über 45% aller Bälle abwehrte. Magdeburg fehlten die Ideen, um die starke THW-Deckung zu knacken. Kleiner Trost für die Magdeburger, sie haben mit dem Einzug ins Finale zumindest die Qualifikation für den ERF-Cup in der kommenden Saison sicher.
Die Flandern-Rundfahrt ist der Auftakt der Frühjahrsklassiker im Radsport. Wie dieses Rennen heute verlaufen ist, dazu Stefan Hauch.
Alberto Bettiol ist der Überraschungssieger der 103. Flandern-Rundfahrt. Der 25-jährige Italiener wagte am vorletzten Berg des Rennens alles und gewann. Für Bettiol ist es der erste Sieg als Profi und dann gleich bei diesem Monument des Radsports in Flandern. Platz 2 für den Dänen Kasper Asken, Dritter wolle Alexander Kristoff aus Norwegen. Platz 5 und äußerst erfreulich aus deutscher Sicht Nils Polit, der 25-jährige aus Köln mit einem richtig guten Tag. Ein weiterer Beleg war das für die positive Entwicklung des Kölner Profis, der in diesem Winter noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht hat.
Ja, dann bin ich jetzt einen schönen Sprint gefahren und 5. Platz. Unglaublich. Ich sehe, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ich freue mich einfach schon auf die nächsten Jahre.
Polit mit Platz 5, der beste der 10 deutschen Rennfahrer bei dieser Flandern-Rundfahrt. Bei sonnig warmem Aprilwetter war das Rennen wieder ein Fest mit mehr als 1 Million Fans an den Straßen.
Und in der 68. Spielminute führt Borussia Mönchengladbach immer noch mit 1:0 gegen Werder Bremen in diesem Abendspiel in der ersten Fußball-Bundesliga. Und dann sind wir wieder auch gleich beim DFB. Der ist auf der Suche nach einem neuen Präsidenten oder Präsidentin und Nachfolger für den Anfang der Woche zurückgetretenen Reinhard Grindel. Was da alles im Hintergrund abgelaufen ist und wie diese Präsidentschaft Grindels ins Bild des DFB passt, darüber hat mein Kollege Michael Köhler ein Gespräch geführt mit dem Kulturwissenschaftler Klaus Zeiringer, das heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk gelaufen ist. Und Klaus Zeiringer sagt über die Verbandsstrukturen des DFB:
Die leben in einer Art von Parallelwelt, in der sie meinen, alles sei oder vieles sei ihnen erlaubt. Denn sie leben ja in Verbandsstrukturen, die prinzipiell das Problem des Fassadenschwindels hat. Alle diese Verbände behaupten ja, gemeinnützig zu sein und davon profitieren sie ja auch, indem sie zum Beispiel wenig Steuern zahlen. Und man darf nicht vergessen, dass heute der Sportbetrieb zweigeteilt ist. Es gibt tatsächlich die Amateure, die wirklich auch in den Vereinen gemeinnützig arbeiten. Und dann gibt es diejenigen, die sehr, sehr viel Geld machen. Und das ist gar nicht mehr gemeinnützig, sondern das ähnelt Konzernen. Sie haben aber immer noch verschiedene Strukturen. Zum Beispiel fehlt ihnen, was in der Demokratie wichtig ist, nämlich etwa Kontrolle, öffentliche Kontrolle. Und dadurch glauben die Herrschaften auch in der FIFA, dass ihnen alles erlaubt sei. Und solange das so bleibt, kann man die Personen austauschen. Da wird nach Herrn Grindel ein anderer kommen. Möglicherweise hat der mehr Gefühl für Unrechtmäßigkeiten und wird sich zurückhalten. Aber ganz neu ist das alles ja nicht.
Soweit der Kulturwissenschaftler Klaus Zeiringer. Am Mittwoch trifft sich die Ethikkommission des DFB, um über den Fall Grindel zu sprechen. Ich habe vor der Sendung mit Karl Würz, Geschäftsführer des Netzwerks Compliance, der ältesten und größten Compliance-Vereinigung in Deutschland, darüber gesprochen, was jetzt eigentlich getan werden muss, um den DFB so zu sanieren, dass er wieder glaubwürdig wird. Meine Frage an ihn: Müsste die Ethikkommission den Fokus nicht viel weiter aufmachen und nicht nur auf das Aufsichtsratsmandat und die Uhr schauen?
Man sollte sich mal grundlegend die Frage stellen, sind die internen Richtlinien ausreichend? Werden diese internen Richtlinien auch gelebt? Und falls hier Verbesserungspotenzial ist, in der Regel haben wir hier einen Konflikt mit vordergründig zu strengen Regeln, die in der Praxis nicht eingehalten werden, sondern es geht darum, ein Regelwerk, internes Regelwerk zu schaffen, das auch tatsächlich umgesetzt werden kann und gelebt werden kann. Dazu müsste ich auch mal die ein oder andere Regel anschauen, ob die überhaupt lebbar ist, also ob die überhaupt tatsächlich umgesetzt werden kann oder ob die Regel nicht nur existiert, weil man sie schick formuliert hat.
Ja, die Frage ist natürlich interessant. Sind die Compliance-Regeln, die sich der DFB selber gegeben hat, mehr als Dekoration zu betrachten oder ist das ernst gemeint und möchte eigentlich auch gern gelebt werden? Und kann man das von außen überhaupt erkennen?
Von außen kann man das oftmals sehr schlecht erkennen, weil sie wissen ja nicht, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Außer natürlich, wenn der ein oder andere Fall hochbrandet. Dann gibt es natürlich so Spots, wo man dann hinschaut und sagt, oh, offensichtlich ist entweder die Regel nicht bekannt gewesen oder die Regel wurde nicht umgesetzt. Also es ist eigentlich ein Zusammenwirken, eine entsprechende Kultur zu erzeugen und diese Compliance-Kultur mit Regeln zu stützen und dann auch diese Regeln ernsthaft zu leben. Dazu muss man allerdings auch die Regel dann wirklich sauber durchdenken und sagen, ist das jetzt die richtige Regel? Und man sollte tunlichst vermeiden, irgendwelche schöne, vielleicht harte Formulierungen vorzunehmen, die man in der Praxis gar nicht durchhalten will oder kann.
Können Sie ein konkretes Beispiel dazu machen?
Ja gut, der Klassiker sind diese Geschichten, Geschenke und Zuwendungen. Also wir stoßen immer wieder in unserer Praxis auf sehr strenge Geschenke- und Zuwendungsregeln. Beispiel, ich hatte jetzt vergangene Woche einen Verhaltenskodex eines Kunden, da steht halt drin, Zuwendungen bis 44 Euro, Klammer auf, Steuerrecht, Klammer zu, sind gestattet, alles darüber hinaus ist verboten. Ja, jetzt müssen Sie sich einfach vorstellen, wenn Sie hochwertige Produkte herstellen, wenn Sie mit großen Geschäftspartnern zugange sind, das heißt ja im Klartext, dass Sie zum Abendessen maximal eine Pizza dürfen, weil 44 Euro erreichen Sie sehr schnell. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, sich selbst eine solch strenge Regel aufzuerlegen, sondern es ist eigentlich viel sinnvoller zu sagen, Wert und Anlass angemessen, eine paar Rahmenregeln zu geben und eine interne Kontroll- und Transparenzregel einzuführen, statt dass man hier die offizielle Regel hat, ja, sowas kann im Einzelfall zulässig sein, muss aber entsprechend intern gemeldet und entsprechend Transparenz hergestellt werden.
Also dann kommt man ja wieder auf den Punkt zu sagen, worum geht es einem eigentlich wirklich? Also geht es darum, möglicherweise sogar einen Hebel zu haben, um jemand, der einem unliebsam geworden ist, über so eine sehr strenge Regel sogar zu Fall zu bringen, und an anderer Stelle werden völlig andere Summen gehandelt, die mit 44 Euro wirklich aber auch gar nichts zu tun haben.
Ja, und oftmals ist es halt natürlich so, dass man sich Compliance-Regeln gibt, weil das Mode ist, ohne das Verständnis existiert, dass das auch tatsächlich umgesetzt werden sollte.
Was heißt das jetzt für den DFB? Also jetzt wäre doch eigentlich wünschenswert, dass es endlich mal einen Präsidenten oder eine Präsidentin an der Spitze gibt und dass man nicht von Anfang an das Gefühl hat, da verfolgt wieder irgendwer seine eigenen Interessen oder da ist vielleicht eine Marionette, sondern dass es wirklich nach dem Sinn geht. Worum geht es denn eigentlich? Also wir haben einmal den Profifußball, wir haben den Amateurfußball, die Interessen zusammenzuführen und beide auch gut leben lassen zu können. Was würden Sie dem DFB raten?
Wie jedem Unternehmen oder Verband dieser Größe, also wenn Sie so groß sind, eine so hohe Mitgliederzahl haben oder so viel Geld bewegen, dann benötigt ein Unternehmen, ein Verband dieser Größenordnung ein angemessenes Compliance-Management-System, unabhängig von seiner Organisationsstruktur. Als Compliance Fachmann steht es mir nicht zu, jetzt zu sagen, wie der DFB sich organisieren sollte. Aber egal, wie sie organisiert sind, sie benötigen ein angemessenes Compliance-Management-System, das im Prinzip aus wenigen Kernbausteinen besteht. Jetzt gibt es natürlich die erste Frage, wo steht denn das, was ein Compliance-Management-System enthält?
Ja, es ist auch so ein englischer Begriff, mit dem viele vielleicht gar nicht so wirklich viel was anfangen können. Ja.
Ein internes Aufbau- und Ablauforganisatorische Regelungen, um zu verhindern, dass gegen Recht und Gesetz und interne Regeln verstoßen werden. Jetzt mal übersetzt, Compliance lässt sich leider nicht in einem Wort übersetzen. Wir können im deutschen Gesetz hier nur bedingt nachschauen. Wir haben genereller Trend seit Jahren international. Die Spanier haben ihr Strafrecht verschärft vor 3 Jahren. Die Franzosen haben vor 2 Jahren ein sehr strenges Antikorruptionsrecht eingeführt. Die amerikanische Antikorruptionsregeln sind sehr streng. Die deutsche Justizministerin denkt über ein neues Unternehmensverbandsstrafrecht nach. Und letztendlich, wo kann ich nachlesen? Es gibt seit 2014 hierzu eine internationale ISO-Norm, die ISO 19600 Compliance Management Systeme, die darstellt, wie ein solches System gestaltet werden sollte. Und um angemessene interne Regeln zu schaffen, die verhindern, dass gegen Rechtsnormen verstoßen wird.
Dann wird man sicherlich nie verhindern können, dass es einzelne Personen gibt, die so ein solches System hintergehen. Man kann jedwedes Regelwerk sich selber geben, was dann doch am Ende nicht vollkommen wirkt. Aber kann man denn eine Kultur verändern?
Der erste Satz, den Sie sagten, ist ganz wesentlich. Sie können mit keinem Compliance-Management-System der Welt verhindern, dass einzelne Menschen fahrlässig oder vielleicht sogar vorsätzlich gegen Regeln verstoßen. Aber Sie können durch das System Regeln schaffen, dass sie relativ frühzeitig erkennen, wenn hier Abweichungen sind, dass sie Mitarbeiter dazu ermutigen, auf Fehlverhalten zu achten und Hinweise zu geben, um zu verhindern, dass schwerwiegende Dinge entstehen können. Also Überschrift, Hinweisgeber, Verfahren, Schutz des Whistleblowers, was ja aktuell auch diskutiert wird. Und sicherlich ist es ganz schwierig, Kulturen zu verändern. Deshalb ist ein Compliance-Management-System auch in seiner Umsetzung ein Langzeitdauerprojekt. Also man darf sich jetzt nicht das als Modeerscheinung betrachten und sagen, ich mache jetzt mal kurz 3 Monate was, kaufe mir irgendeine schicke Trainingsprogramm ein und dann ist es erledigt, sondern man muss sich im Klaren darüber sein, dass das ein Langzeitdauerthema ist, das ich immer wieder pflegen muss. Beginnt mit der Vorbildfunktion der Führungskräfte, animiere auch Mitarbeiter, wenn sie Fehlverhalten wahrnehmen, darüber zu sprechen.
Die Sportorganisationen haben ja generell das Problem, dass sie wirklich sowohl als auch darstellen. Sie sind eben auf der einen Seite tatsächlich gemeinnützige Sportorganisationen, die so viele echte Ehrenamtler in ihrer Verbandsstruktur haben. Wir denken an die ganzen Fußballlehrer und Lehrerinnen auf dem Platz, die Woche für Woche Jugendmannschaften trainieren, noch Geld mitbringen, abgesehen von der Zeit, die sie investieren, plus natürlich, dass sie oft noch Mitgliedsbeiträge zahlen und wo man wirklich von einem echten Ehrenamt sprechen kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein Ehrenamt an der Spitze, das honoriert wird, dass derjenige, der dort dieses Amt bekleidet, mehr bekommt als die Bundeskanzlerin. Das hat ja mit Ehrenamt gar nichts mehr zu tun.
Also heute werden Milliarden bezahlt für Fernsehrechte. Und aus meiner tiefen Überzeugung hat es nichts mehr mit Gemeinnützigkeit und Ehrenamt zu tun. Also hier müssen einfach professionelle Organisationsstrukturen eingezogen werden, wie wir sie im GmbH-Gesetz haben, im Aktienrecht oder was auch immer. Also hier hinkt die Organisationsform des gemeinnützigen Vereins hier deutlich nach und die verschiedenen Skandale und Skandälchen zeigen ja auf, dass hier Handlungsbedarf besteht, aber nicht nur auf nationaler Ebene, sondern insbesondere aus unserer Sicht auch auf internationaler Ebene.
Karl Würz, Geschäftsführer des Netzwerks Compliance, der ältesten und größten Compliance-Vereinigung in Deutschland. Betrachten wir das aus der Perspektive eines Vereins, der in der Spitze wettbewerbsfähig sein muss und zugleich seinem gesellschaftlichen und sozialen Anspruch gerecht werden will. Der Basketballclub Alba Berlin tut das erklärtermaßen. Mit Geschäftsführer Marco Baldi habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie er diese Diskussion wahrnimmt. Wo steht da der Basketball, speziell Alba Berlin? Hauptamt, Ehrenamt. Geht das mit dieser Struktur noch so, wenn ein Sportverband gemeinnützige Arbeit für die Gesellschaft leistet und es zugleich einen im Wettbewerb stehenden profitablen Konzern auch beinhaltet? Lassen sich diese Ziele in dieser Struktur vereinbaren?
Ja, ich kann Ihnen sagen, wie wir das bei Alba handhaben. Wir haben vor vielen Jahren beschlossen und als Vision uns sozusagen an die Wand gemalt, dass wir neben einem Profiklub, der möglichst viele Trophäen und Spiele gewinnt, auch ein Sozialakteur sein wollen in Berlin, uns tief in der Stadt verankern wollen. Und wenn man das möchte, dann muss man eine Verbindung zwischen diesen beiden, na, nennen wir es mal, ja, Bewegungen herstellen. Und ich sage Ihnen ganz offen, das ist mit dem Ehrenamt im Prinzip nicht zu erreichen. Wir bespielen Woche für Woche in allen möglichen Formen, an Kitas, an Schulen, in einer sich ändernden Gesellschaft, wo es eben nicht mehr so üblich ist oder vielleicht auch die Zeit gar nicht da ist, dass man abends dann noch den Sportclub besucht oder quer durch Berlin fährt, um irgendwo ein Training zu machen. Also haben wir gesagt, wir gehen dahin, wo die Kinder und die Jugendlichen am Wesentlichen sind. Das sind Kitas, das sind Schulen, aber wir haben noch völlig andere Angebote, Open Gym Angebote, Camps und so weiter und so fort. Es geht um die Niedrigschwelligkeit. Und wenn man das anbieten möchte und möglichst viele ansprechen möchte, jetzt gar nicht nur in Bezug auf Leistungssport, sondern einfach in Bezug auf in Kontakt bringen mit Sport, weil wir der Meinung sind, das gibt eine bessere Biografie im Sinne von glücklich sein, wenn man Sport betreibt, dann kann man es nur tun, auch mit einer klaren Nachhaltigkeit und mit einer klaren Verlässlichkeit. Und da wird es halt schwierig. Wir haben jahrelang auch mit sehr guten Trainerinnen und Trainern zusammengearbeitet. Das waren Studenten, die haben das nebenher gemacht. Die haben ihre Übungsleiterpauschale bekommen. Und dann hat die Frau einen neuen Mann oder einen Job oder andersrum. Und dann zieht man weg und dann nehmen die natürlich ihr ganzes Netzwerk, das ganze Beziehungsgeflecht und auch ihr Know-how nehmen sie mit. Insofern war für uns klar, dass wir ein Berufsbild schaffen müssen für Basketballtrainerinnen und Trainer. Und das haben wir gemacht. Das geht damit los, dass man die erstmal so bezahlt, dass sie davon leben können und eben da auch eine Perspektive sehen, dass wir Weiterbildungsangebote machen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt mittlerweile 120 Jugendtrainer bei Alba. Davon sind ungefähr 80 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das heißt, das ist ihr Beruf. Und das bedeutet natürlich, dass wir diese 8000 Kinder, die wir Woche für Woche bespielen, nur deshalb können, weil diese qualifizierten Leute, die meistens auch die Sprache der Jugendlichen sprechen und das eben sehr gut rüberbringen können, weil die eben zur Verfügung stehen mit einer Zuverlässigkeit, mit einer Regelmäßigkeit und mit einer Nachhaltigkeit.
Das ist aber auch alles eine Frage der Finanzierbarkeit, oder?
Ja, natürlich, da muss man sich entscheiden. Die Entscheidung haben wir getroffen. Wir haben 30% unserer Gesamtmittel Also Profiverein, Profigeschäft wird in der GmbH abgebildet. Im e.V. wird die ganze Jugendförderung sowohl in der Breite als auch in der Spitze abgebildet. Wir denken das alles aber als eins. Und ich kann Ihnen sagen, dass ein knappes Drittel unserer Gesamtmittel im Breitensport beziehungsweise in der Jugendförderung stecken. Jetzt übertragen Sie das mal auf Bayern München. Die haben, glaube ich, ein Budget von ungefähr 600 Millionen. Das heißt, wenn die das auch machen würden, würden die ungefähr 200 Millionen da investieren. Und jetzt ist es so wie im richtigen Leben. Man kann ja den Euro immer nur einmal ausgeben. Und da muss man sich eben entscheiden, wofür man den ausgibt. Also gibt man 80 Millionen für eine Ablösesumme aus. Das ist nicht bösartig, weil man befindet sich in einem Wettbewerb. Und es geht auch für uns sehr wesentlich darum, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu halten bzw. zu verbessern. Aber da muss man sich entscheiden. Und wir haben uns entschieden, was finden wir denn in Berlin vor? Also viele Menschen und gute Ideen und auch Menschen, die offen sind für gute Ideen. Was wir weniger haben, ist viel finanzielles Kapital. Und deshalb haben wir darauf gesetzt, in diesen Weg gegangen. Und siehe da, man kann auch damit selbst im Profibereich erfolgreich sein, weil mittlerweile ja von unserem Kader fast die Hälfte sind diesem Jugendprogramm entwachsen und haben sich zu Spitzenspielern entwickelt und können heute unser Programm, auch unser sportliches Programm mittragen.
Jetzt könnte man natürlich sagen, andere Regionen haben andere Voraussetzungen. Sie können natürlich aus der Not eine Tugend machen und daraus auch wiederum ein Geschäftsmodell entwickeln. Oder Sie können das natürlich auch als gesellschaftlichen Anspruch verstehen. Wo sehen Sie sich da? Ist das beides?
Wie gesagt, der Anspruch aus meiner Sicht, wenn man wirklich Sport als gesellschaftliches Bewegungs- und Begegnungsmedium, und es gibt kein geeigneteres oder kaum eins, begreift, muss ein dauerhaftes Angebot darstellen und darf nicht abhängig sein, ob jetzt jemand gerade Zeit hat, jemanden in Anführungszeichen anzuleiten oder nicht. Also davon kann es nicht abhängig sein. Dass natürlich in verschiedenen Regionen verschiedene Voraussetzungen herrschen, dass man da nicht blind copy-paste irgendwelche Konzepte von Berlin nach, weiß ich nicht, nach Osnabrück tragen kann, das ist mir schon klar. Aber der Grundgedanke, dass man Sport als Begegnungs- und als Bewegungsplattform schafft, dass das geführt wird von professionellen Strukturen, ich glaube, das kann überall gelten. Und ich glaube, da muss man sich, wie gesagt, auch entscheiden. Auch die Politik muss sich da entscheiden. Was fördere ich eigentlich? Und was traue ich dem Sport zu, was er gesellschaftlich beitragen kann, um, sagen wir mal, die Gesellschaft kohärent zu halten oder zu entwickeln? Das sind Fragen, die man sich da stellen kann und muss. Aber da kann man nicht drauf warten. Wir haben nicht drauf gewartet. Wir haben es gemacht. Und wie gesagt, meine Meinung ist, wenn man das nachhaltig sinnvoll tun möchte, mit auch einer Dauerwirkung und daraus, dass was wachsen kann und dass dann auch irgendwann mal eine Finanzierung möglich ist, dann wird es nur funktionieren, wenn man es auch auf professionelle, im Wesentlichen professionelle Beine stellt. Ich möchte noch ein Beispiel sagen. Das sind völlig neue Modelle. Wir haben zum Beispiel in Gropiusstadt, das ist ein besonderer Bezirk in Berlin, da haben wir eine sogenannte Kiez-Managerin eingesetzt. Die hat Wohnbaugesellschaft, Bezirksamt, alle Schulen, alle Kitas zusammengebracht. Und mittlerweile geht es da einfach um eine bessere Nachbarschaft. Und alle wirken mit, jeder ist dabei. Also wir selbst schauen ständig, wie wir uns weiterentwickeln können. Wir haben Henning Harnisch, der vielleicht bekannt ist, weil er 93 Basketball-Europameister war und ein großer Spieler war. Er leitet im Prinzip bei uns dieses gesamte Sozialprogramm und reist ständig durch die Gegend, um auch für uns neue Ideen und Vorstellungen zu bekommen. Er hat Island bereist. Island hat so viele Einwohner wie Charlottenburg. Aber die sind sowohl bei der Fußballweltmeisterschaft als auch bei der Basketballweltmeisterschaft als bei der Handballweltmeisterschaft sind die qualifiziert. Wie geht denn sowas eigentlich? Das schauen wir uns an. Und ich glaube, dass man eben so auch andere sich anschauen können, wie wir das machen und so wie wir bei anderen schauen, wie die es machen. Und dass man sozusagen diesen Ideenreichtum und diese Innovationen auch zusammenbindet, aber natürlich immer mit einer Absicht. Nicht nur um Spitzenspieler zu entwickeln, sondern auch um dann eine gewisse Breite zu schaffen, die dann natürlich auch wieder auf die Spitze einzahlt.
Der Geschäftsführer von Alba Berlin, Marco Baldi, zum gesellschaftlichen Anspruch und den Jugendkonzepten seines Vereins. Und inzwischen ist im Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen der Ausgleich gefallen. David Klaassen gelang in der 79. Minute das 1:1. Wir sind jetzt aktuell in der 86. Spielminute. Vor 4 Jahren Da gab es die ersten Europaspiele, eine Art Mini-Olympische Spiele auf dem europäischen Kontinent, ausgetragen in Aserbaidschan. In diesem Sommer folgt die zweite Auflage, wieder in einem autoritär regierten Land, dieses Mal in Weißrussland. Und wieder stellt sich natürlich die Frage, wer profitiert eigentlich davon? Gesine Dornblöd.
Ursprünglich sollten die Europaspiele 2019 in den Niederlanden stattfinden. Doch die Regierung der Niederlande sagte aus Kostengründen ab. Nach Aserbaidschan 2015 richtet deshalb auch 4 Jahre später erneut ein autoritär regiertes Land die Spiele aus. Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko verspricht sich von dem Turnier vor allem einen Imagegewinn für sein Land.
Es ist für uns ein Segen, dass das Europäische Olympische Komitee uns das Recht gegeben hat, so eine Veranstaltung durchzuführen. Wie wir diese Spiele ausrichten, welche sportlichen Ergebnisse wir erzielen, wie wir uns Europa präsentieren, das wird das Bild von Weißrussland und von unserem Volk über Jahrzehnte prägen. Vom Empfang an der Grenze über den Service in den Hotels bis zur Verpflegung und dem Schmuck der Stadt muss alles auf höchstem Niveau sein.
Weißrussland hat im Vorfeld der Spiele die Einreise- und Registrierungsvorschriften erleichtert. Janis Kocianschitsch, Präsident des Europäischen Olympischen Komitees, äußerte sich im Vorfeld zufrieden mit den Vorbereitungen. Es gab keine nennenswerten Verzögerungen, zumal ein Teil der Sportstätten in Minsk bereits zum Zeitpunkt der Vergabe existierte. Kritik an der Vergabe internationaler Wettkämpfe an autoritäre Regime weisen die Sportfunktionäre in der Regel zurück. Auch Kocianschitsch sagte diesem Sender vor wenigen Wochen, man wolle mit den Europaspielen bei der Öffnung der Gesellschaft helfen. Jaroslav Romanschuk, Experte für Politik und Wirtschaft im weißrussischen Minsk, hält dieses Argument für scheinheilig.
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit internationaler Sportwettbewerbe und einer Demokratisierung. Die Machthaber nutzen solche Veranstaltungen, um zu sagen, schaut mal, wir sind gar keine Diktatoren und auch nicht autoritär. Wir werden akzeptiert. Für viele Leute ist die Tatsache, dass solche Spiele, die Fußball-WM in Russland oder die Europaspiele in Weißrussland und in Aserbaidschan stattfinden, ein Beleg dafür, dass der Westen es mit den Werten nicht so ernst nimmt.
Jaroslav Romanschuk hat 2010 erfolglos gegen Dauerpräsident Lukaschenko für das höchste Amt im Staat kandidiert. Er betont, dass sich die Lage der Opposition und der unabhängigen Presse seit Jahren nicht verbessert hätten.
Während des Turniers offen zu sein, ist sehr einfach. Da spielt ja Opposition keine Rolle. Es geht um Bier, Bratwurst und um eine freundliche Stimmung. Und die haben wir hier, denn die Weißrussen sind sehr gastfreundlich. Gerade Ausländer führen wir herum und decken für sie den Tisch mit allem, was wir haben.
Aserbaidschan hatte sich die Ausrichtung der ersten Europaspiele noch rund 1 Milliarde Euro kosten lassen. Das Budget der Weißrussen ist um einiges bescheidener. Die Organisatoren wollen derzeit keine Angaben zum Gesamtbudget machen. Präsident Lukaschenko sprach vor einiger Zeit von 35 bis 40 Millionen Euro. Diese Summe scheint längst gesprengt. Vor allem die Suche nach internationalen Sponsoren erwies sich als Problem. Hauptsponsoren und Partner sind bisher fast ausschließlich weißrussische Konzerne. Klar ist, die Spiele in Minsk fallen kleiner aus als in Aserbaidschan, statt 20 nur 15 Sportarten und auch die Zahl der Athleten ist um 1/3 auf rund 4000 geschrumpft. Was, so Romanschuk, auch an dem Format liegen kann.
Ich liebe Sport sehr, aber selbst für mich sind die Europaspiele ein Rätsel. Sie liegen in einer ungünstigen Zeit. Die Champions League ist dann schon zu Ende, die Leute sind auf dem Weg in den Urlaub. Da fragt sich, welche Bedeutung so etwas haben kann.
Weißrusslands Präsident Lukaschenko indes sieht die Spiele vor allem als Bewährungsprobe für Erfolge bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Er setzt die weißrussischen Sportler mächtig unter Druck.
In unseren heimischen Stadien, mit der Unterstützung der weißrussischen Zuschauer, sind unsere Athleten schlichtweg verpflichtet, ihr Bestes zu geben. Das gilt auch für Tokio 2020. Wir müssen siegen. Das Volk hat es satt, auf Medaillen zu warten. Die zweiten Europaspiele sind ein Test.
Der Ausblick auf die nächsten Europaspiele von Gesine Dornblöd. Für den Anti-Doping-Kampf müssen Spitzensportler einen hohen persönlichen Aufwand betreiben. Und viele Athleten fragen sich, wofür eigentlich das Ganze, wenn über dieses Kontrollsystem dann doch nie wirklich die großen Fälle aufgedeckt werden. In dieser Woche wurde an der Berliner Humboldt-Universität darüber diskutiert, was man an dem System verändern könnte und müsste. Daniela Siebert hat zugehört.
Das gegenwärtige deutsche Dopingkontrollsystem verlangt den Athleten einiges ab, vor allem Einschnitte in die Privat- und Intimsphäre. Sie müssen ständig ihren Aufenthaltsort angeben, zwischen 6 und 23 Uhr immer erreichbar sein, Kontrolleure ins Haus lassen, Blut- und Urinproben abgeben und unangemeldete Trainingskontrollen dulden. Das ist alles unangenehm, aber nach Einschätzung von Amelie Ebert, Mitgründerin der unabhängigen Interessenvertretung Athleten Deutschland, dennoch nötig.
Sowohl Urin- als auch Blutkontrollen werden ja regelmäßig durchgeführt. Da muss man sich nackt ausziehen, die Kontrolleure, fremde Menschen, gucken dabei zu. Bei den Blutkontrollen ist es Körperverletzung, der man freiwillig zustimmt. Man muss sich einfach bewusst machen, dass es diese Eingriffe in die Privat- und Intimsphäre gibt und die Sportler das alles auf sich nehmen. Man muss aber da trotzdem dazu noch sagen, dass ein Sportler das Gefühl hat, dass er so seine Sauberkeit beweist. Und das ist eigentlich auch das Ziel daran.
Amelie Ebert, ehemalige Synchronschwimmerin und ihr Mitstreiter, der Ruderer Jonathan Koch, identifizieren rund eine Handvoll Faktoren, die Doping begünstigen. Dazu gehört der immense Leistungsdruck im System. Etwa die Forderung des Bundesinnenministeriums nach 30% Medaillenausbeute bei Wettkämpfen. Eine Sportförderung, die nur bis zu einer Platzierung auf Rang 8 greift. Eine fehlende berufliche Perspektive jenseits des Sports bei vielen Athleten. Und die Aussicht auf viel Geld für die vorderen Ränge in manchen Sportarten.
Es geht nicht darum, die Kontrollen abzuschaffen, weil die auch irgendwie nötig sind, dass man selber das Bewusstsein hat, dass man das Betrügern auch schwierig macht. Wir glauben einfach, dass es ausgeweitet werden soll. Und unsere Frage ist, ob man nicht auch Funktionäre, Ärzte oder Betreuer mit kontrollieren kann, ohne dass vorher ein Verdachtsfall dargelegt werden musste. Und weiterführend geht es um die ganze Sportkultur. Also was für Werte wollen wir in einem Verband? Wie spricht man Unregelmäßigkeiten an?
Dazu müsste der Schutz von Whistleblowern verbessert werden und alle Sportler sollten wissen, wo sie was schon jetzt melden können, fordern Amelie Ebert und Athleten Deutschland. Auch Martin Heger, Strafrechtsprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin, setzt auf verstärkte Umfeldkontrollen. Die jetzigen Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der Sportler bringen aus seiner Sicht zu wenige Erfolge in Form von überführten Dopern. Die Aufdeckungsquote liege bei etwa 2 von mutmaßlich 10-40%, je nach Studie und nach Sportart. Zum Umfeld zählt er Funktionäre, Betreuer, Trainer, Masseure, Ärzte, auch Eltern von Jugendlichen. Sie alle sollten Teil von Dopingkontrollen werden, findet Heger, also zum Beispiel Einblick in ihre Taschen oder Hotelzimmer geben müssen.
Also man kann feststellen, ob die zum Beispiel Blankorezepte bei sich führen, jetzt Ärzte, so soll es ja beim Team Gerold Steiner gewesen sein, da konnte der Sportler wohl ausfüllen, was er sich gerade nimmt, oder ob die eben in großen Mengen bestimmte Medizin bei sich führen, die typischerweise Dopingmittel sind. Man kann im Einzelfall mit einer Telefonüberwachung mal versuchen, was tauschen die denn am Telefon so miteinander aus?
Einen radikaleren Ansatz propagiert Elk Franke. Der emeritierte Professor für Sportphilosophie und Sportpädagogik stört sich daran, dass derzeit die Sportorganisationen selbst Teil des Sportüberwachungssystems sind. Sein Vorschlag sieht eine neue Institution vor, die für Dopingkontrollen zuständig sein soll.
Ich plädiere dafür, dass 2-3% von Lottogeldern bis Sponsorengeldern, die in den Sport gehen, automatisch in einen Fonds eingezahlt werden. Und dieser Fonds ist dann jeweils unter völlig Unabhängigkeitsgesichtspunkten zu besetzen von Medizinern und Juristen, die sicherstellen, dass die dort eingegebenen Informationen dann auch zugunsten der Athleten und des Sports verwendet werden.
Grundlegend neu gestalten möchte auch Gunter Gebauer die Dopingkontrollen in Deutschland. Der Professor für Sportsoziologie an der Freien Universität Berlin hat ein Modell entworfen, in dem die Fäden in den Händen der Athleten sind.
Der Grundgedanke ist Umkehrung der Beweislast. Man denkt sich ein Lizenzierungsverfahren aus, das dazu führt, dass bei großen Veranstaltungen, nehmen wir mal Olympische Spiele, ein Athlet, eine Athletin sich bewirbt, dass er oder sie teilnehmen kann. Um teilnehmen zu können, muss man eine bestimmte Lizenz erwerben. Das heißt, man muss von sich aus beweisen, dass man nicht gedopt ist.
Die Lizenzen könnten von den Sportverbänden wie dem IOC oder einer neuen Sportbehörde vergeben werden, so Gebauer. Blut- und Urinuntersuchungen sollen bleiben, aber selbstbestimmter von den Sportlern gewählt.
Daniela Siebert über eine Fachtagung zur Frage, geht das Dopingkontrollsystem auch anders? Der Mount Everest ist nicht nur der höchste Berg, sondern auch die höchste Müllhalde der Welt. China will die Probleme auf der tibetischen Nordseite des Berges nun in den Griff bekommen und aufräumen. Wie, erzählt Axel Dorloff.
Manchmal kriechen sie auf dem Boden, damit die eisigen Höhenwinde nicht ihre Gesichter aufschneiden. Kaum irgendwo ist der Job des Müllsammlers härter als auf dem Mount Everest. Tsering Dandar vom offiziellen tibetischen Bergsteigerteam hat 4-mal den Gipfel des Mount Everest bestiegen. 2018 hat er die Initiative zum Müllsammeln auf dem höchsten Berg der Welt mit angestoßen. Der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua sagte er: Bei meinen Mount Everest-Besteigungen habe ich den Müll gesehen, den andere Bergsteiger zurückgelassen haben. Da dachte ich mir, dass ich etwas tun müsste, um die Umwelt zu schützen und die Berge zu bewahren. 3 Müllsammelaktionen hat Tsering Dandar 2018 begleitet, alle auf einer Höhe von über 5200 Metern. Die Sportverwaltung der Region Tibet hat dazu ein ganzes Team zusammengestellt. Professionelle Bergsteiger und Viehzüchter aus dem tibetischen Hochland. Insgesamt haben die Müllsammler im vergangenen Jahr fast 10 Tonnen Müll vom Berg geholt. Gaskocher, Plastiktüten, kaputte Zelte und menschliche Exkremente. Wenn jetzt mit dem Frühling im Himalaya die Gipfelsaison anfängt, geht die Aktion weiter. Auch für Tsering Dandar. Wir müssen uns für diese Umweltschutzmaßnahmen engagieren. Der Mount Everest und das Himalaya-Gebirge gehören der ganzen Welt. Unser aller Schicksal ist verknüpft. Die Anstrengungen lohnen sich. Und ich hoffe, dass wir noch mehr Menschen dafür begeistern können, Natur und Umwelt am Mount Everest und im Himalaya zu schützen. Ob zurückgelassener Müll, verschmutztes Quellwasser, Helikopterlärm oder Low-Budget-Expeditionen für unerfahrene Bergsteiger. Der überbordende Tourismus hat dem Mount Everest zugesetzt. Ende vergangenen Jahres hat China deshalb die Vorschriften auf der tibetischen Nordseite des Berges verschärft. Das Basislager für Touristen wurde aus ökologischen Gründen um 2 Kilometer verlegt. Außerdem wurde die Zahl der Erlaubnisse für Gipfelbesteigungen auf 300 begrenzt. Das Ziel: weniger Müll und bessere Sicherheit, sagt Nyima Tsering, Direktor der tibetischen Sportverwaltung. Die Besteigung des Mount Everest ist für Menschen, die die Herausforderung suchen, die das Unbekannte erkunden wollen. Das wollen wir nicht stoppen. Aber wir haben Maßnahmen ergriffen, die wirken sollen. In Zukunft werden wir nachhaltige Bergrouten entwickeln und weiter versuchen, die Anzahl der Menschen am Berg zu kontrollieren. Neu ist dieses Jahr auch eine Müllsammelgebühr von $1,500 pro Bergsteiger. Seit 2015 gibt es bereits die Regel, dass jede Person Müllsäcke erhält und mindestens 8 Kilogramm Müll vom Berg herunterbringen muss. Wer das nicht tut, zahlt Strafe. China hat außerdem angekündigt, die Toten am Mount Everest bergen zu wollen. Es gibt dort etwa 300 Leichen, verunglückte Bergsteiger, von denen einige auf einer Höhe von über 8000 Metern liegen.
Und dazu passt auch unser Sportgespräch heute Abend, 23.30 Uhr. Alpinismus als kulturelle Auseinandersetzung, ein Gespräch mit Bergsteiger Reinhold Messner. Und inzwischen ist das Spiel Gladbach gegen Bremen zu Ende. Der Bericht von Jan Wochner.
Werder Bremen brauchte in Mönchengladbach lange, um ins Spiel zu finden. Gladbach zunächst die klar bessere Mannschaft, in den Zweikämpfen williger und einfach mit mehr Biss. Und der fälligen Führung kurz nach der Pause. Florian Neuhaus nach einem Ballverlust von Bremer Kruse im Mittelfeld mit einem perfekt ausgespielten Konter der Gladbacher zur 1-0-Führung. Erfolgreich Gladbach auch danach mit guten Torchancen, mit viel Drive in Richtung Tor, aber eben nicht mit dem zweiten Tor. Und Bremen dann in der Schlussviertelstunde plötzlich besser, plötzlich torgefährlich und mit dem 1:1 durch Klaassen per Kopf. Werder in 2019 weiter ungeschlagen. Gladbach ärgert sich über viele vergebene Torchancen am Ende. 1:1 zwischen Gladbach und Werder.
Damit Borussia Mönchengladbach weiter auf Rang 5, Bremen auf Rang 8. Und es war Sport am Sonntag mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.